Hallo liebe Studis, hier ist schon die nächste Podcast-Folge zur Vorlesung Algebra. Und zwar geht es darum, dass manche von Ihnen mich beim Thema Faktoringe und speziell beim Homomorphiesatz so unglücklich angeschaut haben und das dann doch so deutlich signalisiert wurde, mimisch und mit Daumen und so, dass da vielleicht nochmal was extra kommen sollte, dass ich mir gedacht habe, okay, mache ich einfach sofort. Das heißt also, dass ich jetzt Satz 3.5 der Vorlesung, Homomorphiesatz für Ringe, nochmal kommentiere, nochmal was zum Beweis sage und an einem Beispiel illustriere, wie so eine Abbildung dann wirklich aussieht. Und ich wollte Ihnen auch noch einen Lesehinweis geben. Denn in der linearen Algebra haben wir das Thema im Kapitel 2 beim Thema Gruppen recht ausführlich besprochen. Insbesondere habe ich da die Konstruktion von Faktorgruppen ganz genau erklärt und habe dort einen Homomorphiesatz für Gruppen bewiesen, in dem eine Konstruktion gemacht wird, die genauso ist wie die heute in der Vorlesung, nur dass die Abbildung quasi in die andere Richtung geht. Ich habe ja heute darüber gesprochen, dass wenn man einen Isomorphismus definiert, dass man dann zwei Möglichkeiten hat, von wo nach wo man die Abbildung definiert. In beiden Fällen hat man normalerweise mit Wohldefiniertheit zu tun. Das stimmt also nicht ganz. Ich habe gesagt, dass in dem einen Fall die Wohldefiniertheit irgendwie nervig ist und in dem anderen Fall nicht. Und das stimmt nicht ganz, weil man in beiden Fällen über Wohldefiniertheit sprechen muss. Nur, dass ich finde, dass es auf der einen Seite irgendwie einfacher ist als auf der anderen und schneller zu sehen ist. Hier ist also der Lesehinweis. Wenn Sie in meine lineare Algebra gehen und da zum Kurzskript für die Studis, dann finden Sie dort in Kapitel 2 auf Seite 24 den Homomorphiesatz für Gruppen. Und da wird genau erklärt, wie, wenn man einen Homomorphismus hat von einer Gruppe in eine möglicherweise andere Gruppe, wie man dann da einen bijektiven Gruppenhomomorphismus bastelt, der so ähnlich aussieht wie das, was wir heute gemacht haben. Das ist eine Standardkonstruktion. Und damit Sie noch stärker die Parallele sehen, werde ich jetzt gleich in dem Beispiel nicht nur die Konstruktion aus dem Beweis von Satz 3.5 heute wiederholen, mit der Richtung, die wir da hatten, also vom Bild in den Faktoring, sondern ich werde das Gleiche auch nochmal umgekehrt erklären. Und die andere Richtung ist die, die ich in der linearen Algebra beim Homomorphiesatz für Gruppen gemacht habe. Die Idee, wie man die Abbildung definiert, ist immer dieselbe, aber das sieht halt ein bisschen unterschiedlich aus, je nachdem, ob ich im Bild anfange oder ob ich im Faktoring nach dem Kern anfange, beziehungsweise in der Faktorgruppe. So, das war ein bisschen Vorrede. Und jetzt gucken wir doch nochmal in den Satz 3.5. Da brauchen wir zwei kommutative Ringe und wir brauchen einen Ringhomomorphismus. Gut, da habe ich mir überlegt, ich nehme als ersten kommutativen Ring den Polynomring Qx, also Polynome mit rationalen Koeffizienten. Und als Zielbereich nehme ich die reellen Zahlen und meine Abbildung soll einfach sich ein Polynom aus Qx schnappen und da die Zahl 2 einsetzen. Wenn ich das mache, kommt auf jeden Fall eine reelle Zahl raus, sogar eine rationale Zahl. Und dass das ein Homomorphismus ist, das kann man nachrechnen. Da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil wir in der linearen Algebra über den Einsatzhomomorphismus gesprochen haben und wir das auch später in der Vorlesung nochmal wiederholen beim Thema Polynomringe. Wenn Sie möchten, dann rechnen Sie das nochmal selber nach und wenn Sie da irgendwo stecken bleiben, dann können Sie mich gerne fragen. Gucken wir uns den Kern dieses Homomorphismus an. Der Kern dieses Homomorphismus Phi besteht aus allen Polynomen aus Qx, die, wenn man 2 einsetzt, 0 ergeben. Es sind also diejenigen Polynome, die 2 als Nullstelle haben. Und jetzt argumentiere ich im Körper Q oder mit dem Körper Q und im Polynomring Qx, denn wir haben uns in der linearen Algebra überlegt, und auch das wiederholen wir nochmal später in dieser Vorlesung, dass wenn man einen Polynomring über einen Körper hat und dann eine Nullstelle in dem Körper, dass man dann einen Linearfaktor als Teiler des Polynoms sieht. Und zwar ist das ein Linearfaktor, in dem man die Nullstelle sieht, die man gefunden hat. In unserem Fall sehen wir die Nullstelle 2. Der Linearfaktor dazu ist also x minus 2. Und den kann man als Teiler in allen Polynomen sehen, die 2 als Nullstelle haben, in Qx. Dementsprechend kann ich den Kern von Phi also schreiben als Menge aller Polynome in Qx, die in diesem Polynomring den Linearfaktor x minus 2 als Teiler haben. Oder anders gesagt, ist das im Ring Qx das vom Linearfaktor x minus 2 erzeugte Ideal. Ich gucke mir also quasi alle Polynome an in Qx, in denen x minus 2 als Faktor drin steckt. Ich kann das quasi ausklammern. So, da haben wir den Kern gefunden. Dann haben wir jetzt einen interessanten Faktorring, nämlich Qx modulo diesem Kern und ich nenne diesen Kern J. Bei J denken wir jetzt also die ganze Zeit an Vielfache des Polynoms x minus 2. Polynome, die 2 als Nullstelle haben. Und jetzt versuchen wir mal, diese Konstruktion aus Satz 3, 5 nachzumachen. Wir gucken uns also das Bild von Phi an. Das ist irgendeine Teilmenge der reellen Zahlen. Und wir beginnen dort und wollen eine Abbildung definieren, Psi, und wollen die Konstruktion so machen wie im Beweis von Satz 3, 5. Wie lief das da? Ich habe mir ein Bild hergenommen, habe das Bild so geschrieben, dass man sehen kann, dass es ein Bild ist. Das heißt, da stand dann irgendwas, was abgebildet wurde. Und dann habe ich so ein Urbild genommen und habe das als Repräsentant benutzt im Factoring. Das heißt, hier würde ich jetzt sagen, ich nehme eine reelle Zahl, die so ist, dass die rauskommt, wenn ich in irgendein Polynom P 2 einsetze. Ich nenne die Zahl also meinetwegen A. A ist irgendein Polynom P aus Qx eingesetzt 2. Und dann wäre das Bild von diesem A unter Psi diejenige Restklasse des Ideals J im Ring Qx, die vom Polynom P repräsentiert wird. Ich bekomme also die Restklasse J plus P raus. So funktioniert die Abbildung, wenn ich das so mache wie heute in der Vorlesung. Und wir gucken mal, warum das wohl definiert ist. Denn wir sehen ja jetzt schon, wenn wir mit so einer reellen Zahl anfangen, dann ist die ja vielleicht nicht nur der Wert von 2 eingesetzt in irgendein Polynom P, sondern vielleicht ist das ja auch der Wert von 2 eingesetzt in mehrere andere Polynome. Könnte doch sein. Und ich habe vorhin in der Vorlesung kurz gesagt, warum das kein Problem ist. Und jetzt erkläre ich das nochmal an diesem Beispiel. Wenn wir eine reelle Zahl A haben, die für 2 verschiedene Polynome P und Q jeweils der Wert ist, der rauskommt, wenn man 2 einsetzt, dann sehen wir ja, dass dann 2 eingesetzt in P und Q das gleiche ergibt. Wenn man also die Differenz der Polynome P und Q betrachtet, dann ist 2 davon eine Nullstelle. Ja, aber das heißt, wir haben ja beim Kern von Phi gesehen, dass das genau die Polynome sind, die 2 als Nullstelle haben. P minus Q ist jetzt so 1, liegt also im Kern. Das heißt, dass P und Q die gleiche Restklasse vom Kern repräsentieren. Also ist dann J plus P das gleiche wie J plus Q, also haben die wirklich dasselbe Bild. Es ist also wirklich egal, wenn ich mit einer reellen Zahl anfange, was für ein Polynom ich mir schnappe, was diese Zahl ergibt, wenn man 2 einsetzt. Bei der Homomorphie-Eigenschaft nehmen wir uns 2 Elemente aus dem Bild und gucken jetzt nach, ob es egal ist, ob ich zuerst addiere und dann abbilde oder andersrum, ob ich zuerst multipliziere und dann abbilde oder andersrum. Und das gucken wir uns jetzt einmal für die Addition an. Ich nehme mir also A und B aus dem Bild von Phi her und schreibe A als 2 eingesetzt in ein Polynom P und ich schreibe B als 2 eingesetzt in ein Polynom Q. Was ist dann A plus B abgebildet mit Psi? Naja, da habe ich dann P von 2 plus Q von 2, davon die Summe und das unter Psi. Da habe ich jetzt also für A und B einfach nur diese Polynome eingesetzt 2 hingeschrieben. Und jetzt sagt ja die Vorschrift, dass wenn ich mit Psi abbilde, dass ich dann diese Polynome nehme und in diesem Fall jetzt die Summe, also P und Q, als Repräsentant nehme. Denn P von 2 plus Q von 2 ist ja dasselbe wie P plus Q eingesetzt 2. Also ist jetzt P plus Q mein Polynom, das ich als Repräsentant nehme für die Restklasse von J. Dann steht da also J plus in Klammern P plus Q. Das kann ich mit der Addition im Factoring auseinanderziehen und bekomme J plus P plus J plus Q jeweils. Aber J plus P ist ja das Bild von P eingesetzt 2 unter Psi. Und J plus Q ist das Bild von Q eingesetzt 2 unter Psi, also A Psi plus B Psi. Und dementsprechend war jetzt egal, ob wir zuerst summieren und dann abbilden oder andersrum. Und bei der Multiplikation sieht das genauso aus. Jetzt könnte ich das Gleiche andersrum machen. Ich erzähle Ihnen jetzt nochmal eine Abbildung, die nicht im Bild von Phi startet, sondern die in diesem Factoring Qx modulo J startet. Und die aber auch wieder erfüllt, dass da ein Homomorphismus rauskommt, der sogar bijektiv ist und so weiter. Und das sieht dann so ähnlich aus wie die Konstruktion, die wir in der linearen Algebra gemacht haben. Konkret steht das im linearen Algebra-Skript Kapitel 2 auf Seite 24 unten, Satz 2.13, Homomorphiesatz für Gruppen. Da habe ich das so gemacht, dass ich in den Satz schon ganz konkret die Abbildung reingeschrieben habe, die dann später ein injektiver Gruppenhomomorphismus wird von dieser Faktorgruppe hinein in die Zielgruppe. Und der Witz war dann, dass wenn man auf das Bild einschränkt im Zielbereich, dass man dann einen bijektiven Gruppenhomomorphismus bekommt. Und das ist genau das, was wir hier jetzt machen. Wir starten also diesmal auf der anderen Seite in der Faktorgruppe bzw. im Faktorring Qx modulo J. Und die Abbildung nenne ich jetzt auch Alpha, also anders, damit Sie das unterscheiden können. Und hier ist meine Definition dieser Abbildung Alpha. Und dann gucken Sie einfach mal, ob Sie wiedererkennen, inwiefern das so ähnlich ist wie damals in der Linienalgebra. Ich beginne jetzt im Faktoring Qx modulo j. Ich bilde also Restklassen ab und muss mir dann jeweils überlegen, wie ich so eine Restklasse hinschreibe. Dabei wähle ich einen Repräsentanten aus. Und das heißt, dass ich auf jeden Fall so eine Wohldefiniertheitsgeschichte habe, bei der ich gucken muss, ob es vom Repräsentanten abhängt. Das nur als Vorwarnung. Die Elemente des Ringes Qx modulo j haben immer die Gestalt j plus irgendein Polynom p, was der Vertreter ist. Und ein solches Element des Faktorings j plus p soll jetzt mit Alpha abgebildet werden, indem man sich den Repräsentanten schnappt, p, und den mit Phi abbildet. Phi war unsere ursprüngliche Abbildung von Qx nach R, mit der wir angefangen haben. Das war das Einsetzen von 2. Das ist also die Definition. Ich nehme ein Element des Faktorings, schnappe mir den Repräsentanten und bilde den mit Phi ab, setze also 2 ein. Und was da rauskommt, ist dann das Bild dieser Restklasse unter Alpha. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, man muss gucken, ob es davon abhängt, was für ein P man aussucht. Und der Witz ist auch hier wieder, nein, davon hängt es nicht ab. Denn wenn ich jetzt 2 Vertreter habe, zum Beispiel P und Q, die gleiche Restklasse repräsentieren, dann kann ich ja gucken, was passiert, wenn ich da mit Alpha abbilde. Das heißt ja, ich nehme die Repräsentanten und bilde die mit Phi ab. Ich nehme also jetzt P und Q, bilde mit Phi ab, das heißt, ich setze 2 ein. Aber wenn ich da bei beiden 2 einsetze und das gleiche rauskommt, dann heißt das ja, dass die Differenz 2 als Nullstelle hat. Also liegt die Differenz im Kern. Also haben sie unter Phi das gleiche Bild. Also ist das Bild, was rauskommt, wirklich dasselbe. Und es hängt nicht davon ab, ob ich P oder Q als Repräsentant genommen habe. Und dann kann man eben genauso weiter argumentieren wie vorhin. Da kann man sich auch wieder angucken, verträgt sich das mit der Addition und Multiplikation. Die Rechnungen sind genauso einfach wie vorhin. Und auf die Art und Weise sieht man dann auch wieder, dass Qx modulo j isomorph ist als Ring zu einem Teilring der reellen Zahlen. Und das ist doch ganz interessant. Wir haben hier also so einen Faktorring eines Polynomrings, der die gleiche Struktur hat als Ring wie ein gewisser Teilring der reellen Zahlen. So, das war jetzt nochmal ein konkretes Beispiel. Ich hoffe, dass wenn Sie sich einerseits angucken, was ich damals in der Linienalgebra gemacht habe, und andererseits jetzt nochmal schauen, wie sah das in Satz 3.5 aus, vielleicht zusammen mit diesem Beispiel, vielleicht auch noch zusammen mit anderen Beispielen, dass Ihnen das dann insgesamt hilft, sich ein bisschen wohler zu fühlen. Einerseits mit diesen Abbildungen, aber andererseits auch ganz allgemein beim Rechnen in Faktoring. Denn manches davon ist, glaube ich, nur Psychologie. Und deswegen tue ich mich auch schwer, Ihnen jetzt sehr viele unterschiedliche Beispiele zu geben. Denn manche Beispiele sind so einfach, dass man da die wesentlichen Sachen gar nicht sieht. Und manche Beispiele sind so komplex, dass es sinnvoller ist, die ein bisschen später in der Vorlesung zu machen. Und dann gibt es noch die Beispiele, bei denen ich der Auffassung bin, dass die sich so gut für Übungsaufgaben eignen und dass man da so viel lernt, dass es schade wäre, wenn ich die dann jetzt schon vorwegnehme. Deswegen also hier dieses Beispiel mit dem Polynomring Qx, in der Hoffnung, dass Ihnen das irgendwie weitergeholfen hat. Generell gilt beim Thema Faktorstrukturen, üben hilft und es gibt einen gewissen Gewöhnungseffekt. Wenn man das ein paar Mal gesehen hat und ein paar Mal damit gerechnet hat, dann wird es nach und nach irgendwie klarer und fühlt sich normaler an und verliert so ein bisschen den Schrecken. Das ist auch einer der Gründe, warum ich in der Linienalgebra immer sofort mit Faktorstrukturen anfange, ganz früh. Da kommen dann sofort die Faktorgruppen und wenn man dann später Faktorräume und sowas sieht, dann ist es hoffentlich nicht mehr ganz so seltsam, sondern dann hat man sich schon so ein bisschen dran gewöhnt. Und ich möchte noch mal kurz motivieren, warum es sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen. Ich habe das ja vorhin in der Vorlesung schon angedeutet. Wir werden immer wieder in Situationen kommen, in denen wir ein Problem lösen wollen und in denen wir nicht alle Informationen brauchen, die mit dem Problem zusammenhängen, sondern wir reduzieren das auf die wesentlichen Infos und dann ist die Frage, wie man diese Reduktion mathematisch ausdrückt. Und häufig ist es so, dass die Reduktion der Komplexität, also das Weglassen gewisser Informationen, sich mathematisch gut ausdrücken lässt, indem man von einer algebraischen Struktur in eine Faktorstruktur übergeht. Das haben wir in der Linienalgebra gesehen beim Lösen von Gleichungen, bei Gleichungssystemen. Das haben wir manchmal bei Abbildungen schon gesehen und auch hier in der Algebra wird es immer wieder mal vorkommen, dass wir sehen, aha, diese und jene Information, die brauchen wir gar nicht. Prima, hier ist eine Abbildung, die das einfängt. Die überflüssige Information steckt im Kern. Prima, dann gucken wir jetzt in die Faktorstruktur und die Struktur, die dann noch übrig bleibt, die ist dann zwar eine Faktorstruktur und dann ist das Rechnen damit vielleicht erstmal nicht so das, woran sie gewöhnt sind und fühlt sich vielleicht erstmal seltsam an. Aber dadurch, dass die Struktur irgendwie kleiner und weniger komplex geworden ist, sehen wir dann die Lösung schneller und können sie vielleicht auch besser beschreiben. So, ich glaube, das war's. Mehr wollte ich Ihnen zu dem Thema jetzt gar nicht erzählen. Viel Spaß beim Rechnen, viel Spaß dabei, sich auch selber noch Beispiele auszudenken. Und wenn Sie später damit immer noch unglücklich sind, auch nach den Übungsaufgaben und auch nachdem Sie da selber noch ein bisschen rumgerechnet haben, dann lassen Sie es mich wissen und dann gucke ich mal, ob mir noch irgendwas einfällt. Also, mal gucken, wo ist denn meine Schlussmusik? Da ist sie. Ups. So, war das nicht geplant. Hier ist nochmal das Klavier. Bis zur nächsten Folge.